Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Ich kann es gar nicht warten, loszulegen. Ich habe jetzt schon während dem Singen so viel an Dinge gedacht, die kommen werden in der Message und habe mich schon so darauf gefreut und jetzt kann ich sie mit euch endlich teilen. Ich knüpfe genau dort an, wo René letzte Woche quasi aufgehört hat mit der Endzeitrede von Jesus. Es geht ja um die Endzeitserie, in der wir drinnen sind, die heute ihren mehr oder weniger krönenden Abschluss findet. Das werdet ihr dann beurteilen, wie krönend das war. René hat über die Endzeitrede von Jesus gesprochen und genau in der Zeit, über die Jesus gesprochen hat, in dieser Rede, sind wir drinnen. Wir hören von Kriegen, wir hören von Erdbeben, Inflation, wir hören, dass die Liebe erkaltet, dass in den Familien geprügelt wird und all das, was wir jetzt so mitkriegen. Und wir müssen sagen, ja, genau so ist es. Das ist jetzt so. Aber Jesus sagt ja, aber das ist noch nicht das Ende. Es kommt also noch was. Die Frage ist nur, was? Wesentlich ist nicht, was Putin tut, wesentlich ist nicht, was die Hamas tut, wesentlich ist nicht, was die UNO tut oder sonst jemand, sondern wesentlich ist, was Gott tut, der Himmel und Erde geschaffen hat und der sie in jeder Sekunde am Leben erhält. Das ist das Wesentliche. Jetzt ist wichtig, Gott tut immer das, was unerhört ist. Er tut immer das, was unverschämt ist, was unerwartet ist, was noch nie da war. Das ist das, was Gott tut. Er schafft einen Kosmos, den es vorher nicht gegeben hat. Er schafft Menschen, die es vorher noch nicht gegeben hat, ist ihm eingefallen. Er schickt eine Sintflut, um die meisten Lebewesen auszurotten, hat es vorher nicht gegeben. Er schickt Jesus, seinen Sohn, das wäre nie jemandem eingefallen. Seine Idee, sein Plan, niemand konnte das bewirken, es war seine Idee. Er weckt ihn aus dem Tod auf, er gießt den Heiligen Geist auf die Gemeinde aus, er holt die Nichtjuden hinein in den Bund, den er mit den Juden geschlossen hat. All das, niemand wusste das vorher. Es ist überraschend. Und deshalb ist auch das nächste Große, was passieren wird, was Gott tun wird, überraschend, unverschämt, unerhört, was Gott tun wird als nächstes. Weil was wird er als nächstes tun? Jesus ist so unverschämt, dass er seine Gemeinde zu sich holt. Unerhört, unverschämt. Es wird nicht einfach noch tausende Jahre so weitergehen wie bisher. Mit, ich weiß nicht, wie viele Kriege und Erdbeben und Inflation noch kommen werden, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, irgendwann ist Schluss damit. Wie der Klimawandel weitergeht, ich weiß es nicht. Wie es mit der Christenverfolgung weitergeht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, Gott verspricht seinen Kindern eine rechtzeitige Evakuierung. Rechtzeitig. Wie bei einer Hurricane-Warnung. Man weiß, es kommt und man versucht möglichst viele noch zu bewegen, dass sie weg, rausgehen aus dem Gefahrengebiet. Man versucht sie rauszuholen. Es wird immer welche geben, die sagen, nein, bleib da, ich glaube das nicht. Aber die, die sich warnen lassen und die sich rufen lassen, die sich retten lassen, die holt Gott raus. Gott holt uns raus, bevor es dann wirklich kracht. Er holt uns raus. Dazu sagt Jesus schon im Johannesevangelium, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo auch ich bin. Es wird einen ganz konkreten Tag im Kalender geben, 20. August, 1. März, 15. Dezember, was auch immer für ein Tag, aber es wird ganz konkret sein, an dem Gott seine Gemeinde aus der Welt hinauszieht und zu sich holt. Das ist hier vorgebildet. Und das ist unerhört, das ist noch nie da gewesen, das kann sich kein Mensch ausdenken, das kann man sich ja nur schwer vorstellen, gebe ich zu. Wer konnte sich schon vorstellen, dass eine Jungfrau schwanger wird und dass ihr Sohn dann gekreuzigt wird und wieder aufersteht, konnte sich auch niemand vorstellen. Und wer konnte sich vorstellen, wie die Sintflut sein wird, die Leute haben Noah ausgelacht mit seiner Arche. Das ist Blödsinn, das baut der da ein Schiff in der Wüste. Das ist immer das, was man sich nicht vorstellen kann. Paulus greift das dann auf und sagt im Grunde genau das Gleiche. Er sagt, und liebe Brüder, sage ich etwas, das habe ich ergänzt, damit man es besser versteht. Jetzt sage ich euch was zu der Wiederkehr von Jesus Christus und dazu, wie wir, die Gläubigen, alle versammelt werden, um ihm, Jesus, entgegenzugehen. Und dann führt Paulus das noch weiter aus an einer anderen Stelle. Er sagt, ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Dann werden die im Glauben an Jesus gestorbenen Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper, allein das, sich vorstellen, kriegen einen Körper, der nicht mehr altert und keine Falten und all das. Und auch wir Lebenden, die dann halt gerade leben, wenn das passiert, wir werden verwandelt. Und er führt das dann nochmal weiter aus und sagt, was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr Jesus selbst gesagt hat. Das ist nicht Paulus eingefallen, als er zu viel Alkohol getrunken hat, sondern das hat Jesus ihm gesagt. Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, also genau das Gleiche, was er in der Stelle vorhin gesagt hat, die dann noch leben, werden mit ihnen, den auferstandenen Toten, zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Das sagt einer Gemeinde, die sehr jung war in Saloniki und die auch unter Verfolgung gestanden ist. Tröstet euch mit dieser Aussicht, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist, sondern es wird sich ändern. Gott wird eingreifen. Entweder noch zu euren Lebzeiten oder zu einem Zeitpunkt, wo ihr zwar schon gestorben seid, aber wo andere Gläubige leben und ihr werdet dann eh auferweckt auch. Also weder die Gestorbenen noch die Lebenden haben einen Vorteil. Wir sind ein Leib, eine Gemeinde über die Jahrhunderte hinweg. Ganz kurz nochmal zurück, bitte, weil ich das eine Wort noch was sagen möchte. Genau, entgegengeführt, das klingt so beschaulich, in Wahrheit steht dort aber ein Wort, das ungefähr heißt herausreißen. Also so wie wenn jemand in Flammen ist und man reißt den raus, so wird das sein, wenn die Gemeinde, zu welchem Zeitpunkt auch immer, Gott entgegengeführt wird, aus dieser Welt hinaus. Auf eins möchte ich noch hinweisen, das ist jetzt der nächste Vers. Paulus sagt, ihr in Saloniki, die Christen damals, das war so im Jahr 50, 51 nach Christi Geburt circa, wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Also die haben das damals schon erwartet. Das ist nicht irgendwem eingefallen später. Das war damals die Erwartung der frühen Christen, der kommt wieder, der holt uns. Weil ihr das erwartet, führt ein Leben, das ist da rausgefallen, führt ein Leben, das seiner würdig ist. Und dann sagt er über Jesus, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Gott will uns retten, bevor das Gericht kommt. Eh klar, ein Vater, der seine Feinde heimsucht, der seine Feinde bestrafen will, der bestraft nicht seine Kinder mit. Der holt seine Kinder vorher weg. Er wird uns doch nicht mitbestrafen, nein, er holt uns. Er holt uns, bevor es kracht und nicht danach. So sorgt Gott für seine Gemeinde. Und das war die Erwartung der Gemeinde auch damals. Und ich möchte das persönlich auch dir sagen, du musst da dabei sein. Bei diesem herausgerissen werden. Wenn du nicht herausgerissen wirst, dann bleibst du, wo du bist. Und dann wird das, was die Bibel beschreibt, auch dich betreffen. Was sie in der Offenbarung beschreibt, wird auch dich betreffen, in der einen oder anderen Form. Weil es wird dann sehr finster werden auf dieser Erde. Und wer glaubt, es kann eh nicht mehr finsterer werden, der hat noch keine Ahnung, was noch kommen wird und hat die Offenbarung noch nie gelesen und hat auch wenig Fantasie. Schau, schon Corona hat eine enorme Verwirrung gestiftet, oder? Und das war aber nur so ein winziger Virus. Hat Familien zerrissen, hat Länder geteilt, hat die Wirtschaft durcheinander gebracht, hat Existenzen ruiniert und sorgt immer noch für Diskussionen und für Entzweiung. Aber gegen das, was Gott tun wird und welche Verwerfung das sein wird, wenn plötzlich die Christen fehlen auf dieser Erde, ist Corona ein Scherzartikel dagegen. Das war nichts im Vergleich dazu, weil es wird dann keine Gläubigen auf der Erde mehr geben, es wird keine Gemeinden mehr geben, es wird nicht mehr gebetet, es gibt keine Fürbitte mehr, es gibt keine Worship-Songs mehr, niemand liest die Bibel mehr. Es wird kalt werden auf diesem Planeten, es wird eiskalt werden geistlich, es wird finster werden. Gott zieht seinen Heiligen Geist zurück mit uns, weil er wohnt in uns. Der wohnt nicht in Kirchen und in Gebäuden, sondern der wohnt in Menschen. Und wenn diese Menschen nicht mehr da sind, ist auch er in diesem Sinne nicht mehr da. Gott ist überall, aber er zeigt sich nicht mehr, er wirkt nicht mehr. Und da willst du nicht dabei sein, auf einer Erde, wo es keine Christen, keinen Heiligen Geist mehr gibt, wo nichts mehr zurückhält. Stell dir mal vor, einen Zoo, wo die Wärter die Käfigtüren aufmachen und dann gehen sie. Was passiert in diesem Zoo? Ja, die Tiere denken sich zuerst, ah, große Freiheit, endlich können wir machen, was wir wollen. Und dann holen sich die Löwen, die Zebras und die Geparden, die Flamingos und sie fressen sich gegenseitig auf und am Ende verhungern sie doch alle, weil irgendwann ist ja nichts mehr da. So ungefähr, stelle ich mir das vor, wird das dann sein. Ja? Es hält niemand mehr zurück. Die geistliche Kälte und die Verwirrung, die das auslösen wird, dass da Millionen Menschen auf einmal nicht mehr da sind. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr spooky und wie kann das sein und wie wird das gehen? Aber Corona haben wir uns auch nicht vorstellen können vorher, oder? Und auf einmal war es da und wir mussten uns damit auseinandersetzen. Wie erkläre ich mir das? Wo kommt das her? Und ähnlich, nur mal 1000 oder welcher Faktor auch immer, wird es dann sein. Und dann passiert das, was die Offenbarung beschreibt, weil am Anfang der Offenbarung steht, du wirst jetzt das lesen, was dann geschehen muss. Es muss geschehen. Es ist logisch, dass dann, wenn kein Heiliger Geist, keine Gemeinde, keine Christen mehr da sind, dass dann die Dinge geschehen, die beschrieben sind. Wenn du es liest in der Offenbarung und dir denkst, das ist ja schrecklich, ja, aber es ist auch logisch. Es muss dann so kommen, weil der Mensch ist, wie er ist. Die Zeit der Gemeinde endet mit dieser, ich gebe den Fachausdruck, Entrückung, mir gefällt ja nicht so ganz gut, aber ist ja wurscht, mit diesem hinausgerissen werden von Gott. Und dann gehen die Lichter aus auf der Erde. Aber es ist noch nicht das Ende. Auch da wieder sagt Jesus, aber das ist noch nicht das Ende. Da kommt noch was. Wir sind dann mit Jesus zusammen. Wir sind bei ihm als Gemeinde. Und dann brechen die Schrecken über die Erde her. Und am Höhepunkt dieser Katastrophen, und das kannst du nachlesen in der Offenbarung, kommt Jesus zurück auf die Erde, aber nicht alleine, sondern er kommt zusammen mit uns. Da steht im nächsten Vers, den ich zeigen möchte, auch wieder in diesem Brief nach Saloniki, sagt Paulus, sagt er was und dann sagt er, wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Also die Wiederkunft, diese sichtbare, mächtige Wiederkunft von Jesus ist mit uns zusammen. Wir sind dabei, aber auf seiner Seite. Er erscheint nicht uns, sondern er erscheint mit uns. Er kommt mit uns zusammen. Da steht auch schon im Alten Testament, der Prophet Zacharja sagt, dann kommt Jahwe, mein Gott, und alle seine Heiligen mit ihm. Und die Heiligen sind nicht nur Mose und Elia und David und all diese Größen, sondern das sind wir. Wir sind Gottes Heilige, wir sind geheiligt, wir sind gereinigt. Da sind wir gemeint, dass wir dabei sind mit ihm. Das versuche ich euch jetzt wieder zu zeigen. Wir kommen zurück mit Jesus. Ja, das wird ihm nicht passieren. Mir auch nicht. Das wird das größte Comeback aller Zeiten. Ja? Jesus kommt zurück und wir auch. Die ganze Gemeinde kommt wieder zurück. Wir sind dabei, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und es wird uns nicht erschrecken und überraschen, sondern wir kommen mit ihm. Und wir kommen nicht nur, um halt dabei zu sein und Party zu feiern, sondern Paulus sagt ganz klar, wisst ihr denn nicht, dass wir eines Tages die Welt richten werden? Wir als Christen werden nicht gerichtet, weil Jesus hat das Gericht für uns schon ertragen, sondern wir kommen als Richter, als Mitrichter mit Gott zusammen wieder. Das ist eine ganz andere Position als Angeklagter, oder? Ist euch nicht bewusst, dass wir Engel richten werden? Das ist überhaupt, ja, das muss ich auch so stehen lassen und sagen, ja, das ist mir nicht immer bewusst, ganz ehrlich. Aber Gott sagt das so. Wisst ihr das nicht? Wir werden richten. Wir werden mit Jesus zusammen die Welt richten. Und richten heißt ja auch wieder in Ordnung bringen. So wie wenn der Installateur kommt und die Wasserleitung richtet, dann bringt er sie wieder in Ordnung, dass sie wieder funktioniert. Also wir haben oft so dieses Verurteilen und Aburteilen und ab ins Gefängnis, gehört ihm manchmal auch dazu. Aber im Grunde geht es um ein Wiederherstellen, um ein Richtigstellen, damit die Dinge wieder richtig gestellt sind, so wie Gott sie wollte. Und da werden wir beteiligt dran sein. Das ist unsere Zukunft und unsere Aufgabe. Und da frage ich dich wieder, bist du da dabei? Oder auf welcher Seite bist du da dabei? Auf Gottes Seite als Mitrichter, als Mitwirkender an seiner Seite oder als jemand, der von uns dann gerichtet werden wird? Nicht, weil wir uns das ausgedacht haben, sondern weil Gott es so geplant hat. Du kannst es heute entscheiden, auf welcher Seite du dabei sein wirst und was du erleben wirst an diesem Tag, der ganz sicher kommt. So, das ist das Übernächste. Also das Nächste ist, dass Jesus uns zu sich holt. Das Übernächste ist, dass wir wieder zurückkommen mit ihm. Und das Überübernächste, nachdem einige Dinge passieren, die man ebenfalls in der Offenbarung nachlesen kann, das Überübernächste ist, dass Jesus nach einer Zwischenzeit alles neu machen wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Ich lese dazu noch drei Stellen euch vor. Das steht im ersten Petrusbrief. Dann, wenn Jesus das tut, wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Die gibt's nimmer. Wenn aber alles um uns herum sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Das ist uns vielleicht ein bisschen fremd, weil es uns so gut geht. Aber ich denke, Christen, denen gerade die Daumenschrauben in irgendwelchen Ländern angelegt werden, weil sie sagen, nein, ich lasse von diesem Jesus nicht. Die sehnen diesen Tag herbei. Die denken sich nicht nur an den nächsten Urlaub und ein neues Auto und eigentlich habe ich es eh ganz klasse und die Enkel will ich auch noch sehen. Die sagen, ich will Jesus sehen. Das ist, und lieber heute als morgen. Und frag dich selber, kannst du auch sagen, ja, lieber heute als morgen soll dieser Tag kommen. Das zeigt so ein bisschen, auch ist so ein Gradmesser auch für die Liebe zu Jesus, wage ich zu behaupten. Ihr sollt ihn herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber als Christen, als seine Kinder, wir erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Wieso ist dort so super? Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Und in der Offenbarung ist das dann schon, sieht Johannes das schon und sagt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren vergangen, verschwunden. Auch das Meer war nicht mehr da. Und Jesus meldet sich dann auch noch zu Wort in der Offenbarung und sagt, siehe, ich mache alles. Ich mache alles neu, alles neu. Unsere neue Heimat wird diese neue Welt sein, dieser neue Himmel, diese neue Erde. Und wenn du sagst, mal schade aber um diese Erde, ja, die schönen Bauwerke, der schiefe Turm von Pisa und die Tower Bridge und mal schade und die schönen Kunstwerke und die Wälder und alles, sage ich, ja eh. Aber um die Gefängnisse und um die Folterkammern ist nicht so schade, oder? Die auch mit vergehen werden. Und die Abtreibungskliniken und die Schulen, wo Kinder gemobbt werden. Und die Orte, wo Pornofilme gedreht werden, es wird alles verschwunden sein. Es wird es nicht mehr geben. Es gibt nur mehr Reinheit, es gibt nur mehr Schönheit, es gibt nur mehr Vollkommenheit. Und wir werden genau hineinpassen in diese Welt, weil wir auch rein, schön und vollkommen sein werden. Dabei sein ist alles. Da musst du dabei sein. Du musst in dieser neuen Welt unbedingt dabei sein, weil was wird sonst aus dir? Du musst dabei sein. Wie kannst du dabei sein, wenn du das noch nicht weißt? Da sage ich es dir. Jesus hat selber gesagt, hören und vertrauen ist Leben in dieser neuen Welt. Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört, das, was er gepredigt hat, was er gesagt hat, und wer Gott vertraut, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der hat es und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist schon den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Wer hört und vertraut, lebt und ist da dabei. Und dazu möchte ich dich einladen. Das ist hoffentlich auch deine Zukunft. Musst du dich vor der Zukunft fürchten? Nein. Wenn du Jesus vertraust? Nein. Musst du überhaupt nicht fürchten. Wirst du bei Gottes Zukunft dabei sein? Ja, wenn du Jesus vertraust. So einfach und anscheinend aber doch so schwer ist es. Wenn man schaut, wie schwer sich manche Menschen tun. Und jetzt möchte ich noch eines euch zeigen, so als Zukunftsvision, was dann da passieren wird in dieser neuen Welt. Ja. Hat viele, ganz viele Aspekte aus der Bibel heraus. Aber das eine, was ich euch zeigen möchte, ist heute, es geht um eine Hochzeit. Und es geht um eine ewige Ehe zwischen der Brautgemeinde, also uns, und dem Bräutigam Jesus. Ich weiß, das ist für manche Männer speziell ein bisschen schwierig, diese Vorstellung. Ja. Ich bin dann eine Braut, wie soll das gehen? Das ist in vielem bildlich gemeint, aber nicht nur. Es ist umgekehrt. Unsere Ehe auf der Erde ist bildlich gemeint für das, was Gott vorhat. Gott denkt sehr hoch von der Ehe. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das Lied der Lieder oder Hohelied, wie auch immer, je nach Übersetzung. Ein ganzes Buch ist nur der Liebe zwischen Mann und Frau gewidmet. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, war auf einer Hochzeit. Ich will das auch nicht überbetonen, aber es ist auch kein Zufall, dass es so war. Und Paulus selbst sagt eine ganz wichtige Aussage dazu, auf die wir noch warten, die Ehe zwischen Mann und Frau. Genau, die Ehe zwischen Mann und Frau auf der Erde ist ein großes Geheimnis. Das wissen alle, die verheiratet sind. Das ist ein Geheimnis manchmal. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also das ist nicht mir eingefallen, sondern das ist auch nicht Paulus eingefallen, das ist Gott eingefallen, aber er hat es ihm offenbart. Die ganze Geschichte Gottes dreht sich vielleicht darum, dass der perfekte Vater für seinen perfekten Sohn eine perfekte Braut sucht. Aber wo bitteschön soll die herkommen? Dann hat Gott eine geschaffen und hat die Gemeinde geschaffen, als die zukünftige Braut für seinen Sohn. Und das ist unser gesundes Selbstbewusstsein als Christen. Ja, wir sind die perfekt gemachte Braut für Jesus. Nicht erst im Himmel, sondern jetzt schon. Jesus und wir und jeder Einzelne von uns, das perfekte Traumpaar. Wir passen perfekt zusammen, wir sind geschaffen für ihn, für diese Einheit mit ihm. Wenn du das nicht willst, kein Problem, musst nicht dabei sein. Es gibt keine Zwangsverheiratung im Himmel, es ist eine Liebesheirat. Wenn du Jesus liebst, bist du dabei. Wenn nicht, dann nicht. Das ist unser Ziel, die Hochzeit mit Jesus, aber nicht als Gäste irgendwo am Ende der Tafel, gerade noch auch eingeladen und hineingerutscht, sondern sozusagen als eine der zwei Hauptpersonen. Das Brautpaar heiratet nicht wegen Essen und Trinken, sondern sie heiraten, weil sich ihre Sehnsucht erfüllt nacheinander. Dass sie endlich zusammenkommen und ganz beisammen sind. Und ja, sie werden sich sehen, wie sie sind, sie werden die Hüllen fallen lassen, sie werden beisammen sein und sie werden sich immer mehr kennenlernen. Und genau das ist das, was die Bibel uns auch verspricht, wo es heißt, ich lese mal, wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr, also dem, was ich vorhin gesprochen habe, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, wie Jesus. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wenn du schon ein bisschen was von Jesus weißt, dann ahnst du, wie großartig das sein muss. Wenn man den sieht, wie er wirklich ist, wenn man sein Herz der Liebe sieht, wenn man seine Barmherzigkeit sieht, wie sie ist, wenn man ihn in seiner Schönheit sieht, in seiner Großartigkeit, seiner unfassbaren Kostbarkeit. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist und wir werden dann nicht die gleichen sein und sagen, schön, jetzt kenne ich das, abgehakt, jetzt weiß ich, wie Jesus ausschaut, sondern es wird uns total verändern. Da kann man nicht dasselbe bleiben, wenn man Jesus gesehen hat, wie er ist. Und Paulus sagt das dann auch nochmal und sagt jetzt, in diesem Lebensabschnitt jetzt, ja, kennen wir Gott nur unvollkommen, ja, stimmt, wissen wir. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Also wir werden einen umfassenden Eindruck davon haben, wer Gott ist, wie gut er ist, wie schön er ist, wie freundlich, wohlwollend, angenehm, einfach wunderbar ist. Ja? Denkt nochmal an das Brautpaar. Sie freuen sich nicht nur aufs Essen und Trinken, sondern auf die ewige Hochzeitsnacht. Ich wage dieses Wort in diesem Zusammenhang zu sagen. Ohne jede Klebrigkeit und das ist was ganz Normales, oder? Wer von uns hat wegen Essen und Trinken geheiratet? Ich hoffe, niemand. Und wenn jemand sagt, ja, aber meine Hochzeitsnacht war nicht so umwerfend, dann sage ich, ja, ihr wart ja nicht vollkommen. Ne? Aber mit Jesus werden wir vollkommen sein. Er wird vollkommen sein, wir werden vollkommen sein und es wird eine vollkommene Hochzeitsnacht sein. Unsere irdischen Ehen sind selbst in ihren leidenschaftlichsten Momenten so ein kleiner Vorgeschmack, der wieder vergeht. Aber wir leben auf diese Zukunft hin, mit Jesus ganz beisammen zu sein, ganz vereinigt zu sein. Und Paulus sagt das auch, ja, kein Auge hat je gesehen, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört. Das, was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Es wird jede Vorstellung, jede Fantasie übersteigen. Und da muss ich auch zum Schluss muss ich auch noch ein schönes Detail sagen, das mir aufgefallen ist in der Vorbereitung. In der Offenbarung steht, dass jeder Gläubige einen neuen Namen bekommen wird. Also auch du wirst nicht mehr so heißen, wie du jetzt heißt, oder vielleicht zusätzlich kriegst du einen neuen Namen. Und den weißt dann nur du und Gott natürlich, weil der weiß alles. Und ich habe mich schon als Jugendlicher, wie ich das gelesen habe, gedacht, was hat das für einen Sinn? Weil ein Name, der Sinn ist doch, dass alle ihn wissen, damit man angesprochen wird mit diesem Namen. Und mein Eindruck von diesem neuen Namen ist, das wird ein Kosename sein, den Gott zu dir in ganz besonderen Stunden sagen wird. Und wo du merkst, ah, das kann nur Gott sein, weil niemand anderer kennt diesen Namen. Das ist er, der mich da anspricht. So wie das vielleicht auch bei manchen von uns, nicht bei allen, vielleicht auch so ist, dass es Worte gibt, Namen gibt, die wir nur in ganz besonderen Stunden zueinander sagen. Ist nicht das Kennzeichen einer guten Ehe, es geht auch ohne. Aber es kann sein, dass das gibt. Und da wissen wir, das sage ich sonst zu niemandem. Und das sagt auch niemand sonst zu mir. So ungefähr, glaube ich, ist das hier gemeint. Weil Jesus kriegt auch einen neuen Namen. Steht auch in der Offenbarung. Der wird nicht mehr Jesus heißen oder nicht mehr nur Jesus heißen. Er kriegt auch einen neuen Namen und den werden wir auch wieder mit ihm teilen. Das sind Zeichen von Intimität, von Nähe, von ich kenne dich so gut. So wie wir gelesen haben, wir werden ihn kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Und weil das alles so schön ist und so erfüllend sein wird und so viel besser als alles, was die Welt uns an Scheinangeboten gibt und sagt, damit wirst du glücklich sein und wir wissen, nö, damit werde ich nicht glücklich sein. Aber damit werde ich glücklich sein, weil das so schön ist. Deswegen lädt dich Paulus ein und sagt, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Und auch wir als ICF laden jeden ein, der das noch nicht kennt, der sagt, ich weiß das nicht, wie mit Jesus ist. Wir laden dich ein, lass dich versöhnen mit Gott. Wir bitten euch, lasst euch versöhnen. Sei doch dabei. Was hast du Schöneres als diese Zukunft, wo du sagst, na, das ist gar nicht so toll mit dem Jesus, ich habe was Besseres für meine Zukunft. Was ist das? Was kann das sein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Es kann nicht schöner sein. Lasst euch versöhnen mit Gott, wo du noch nicht versöhnt bist, wo du noch Widerstand gegen Gott in dir vielleicht empfindest, wo du sagst, na, ich will das eigentlich gar nicht. Lass dich versöhnen. Weil das muss ich auch sagen, es kann jederzeit sein. Schon die Christen in Saloniki im Jahr 50 haben darauf gewartet und gedacht, kann heute sein. Bis jetzt ist es nicht passiert, es wird passieren und es kann heute Nachmittag sein, ich weiß es nicht. Die Zeit drängt in deinem Leben und im Leben von jedem Menschen, weil wir sehen die Zeichen unserer Welt, wir sehen, wie es läuft und dass nichts mehr passieren muss vorher. Alle Bedingungen sind erfüllt. Jesus selber sagt, ich stehe vor der Tür, ich stehe vor der Tür. Und die Gemeinde sagt, komm, komm. Die leidende Gemeinde weltweit sagt, Jesus, komm. Mach ein Ende mit all dem Schrecken, und dem, was passiert. Reiß uns raus und Gott wird uns rausreißen zu seiner Zeit.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.